Es ist der 15. März 2020, der Anfang der Covid-19-Pandemie, als der serbische Präsident Aleksandar Vučić mit ernster Miene vor die Presse tritt.
Shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji.
Jetzt könnten es alle begreifen. Die großartige internationale Solidarität gibt es nicht.
Evropska solidarnost ne postoji.
Die europäische Solidarität existiere nicht.
To je bila bajka na papiru.
Das alles sei nur ein Märchen auf dem Papier gewesen. Die EU hatte kurz zuvor ein Exportverbot für medizinische Ausrüstung verhängt. Die Balkanländer konnten sehen, wo sie bleiben. Aber, so Vučić, es gebe Hoffnung.
I najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu.
Denn ein Land habe das kleine Serbien nicht vergessen.
To je Narodna Republika Kina.
Die Volksrepublik China.
Ja sam danas.
Er habe, berichtet Vučić, seinen Freund und Bruder Xi Jinping um Hilfe gebeten. Und der Freund und Bruder hat gehört. Schon eine Woche später kam aus China das erste Flugzeug mit medizinischer Hilfe und chinesischen Ärzten. Vučić wartete persönlich am Flughafen, um vor laufenden Kameras die chinesische Flagge zu küssen.
Živela China! Živela Srbija! Hvala vam najlepše!
In der ganzen Stadt waren Billboards aufgestellt, auf denen Bruder Xi Jinping gedankt wurde.
Serbien hat die Erfahrung gemacht zur Zeit der Pandemie, dass die Europäer, wie die Serben finden, das Land im Stich gelassen haben. Da stand China bereit. Also bis heute hört man Leute, die sagen, die einzigen, die uns in der Pandemie geholfen haben, waren die Chinesen, indem sie uns Impfstoff geliefert haben.
Unterschlagen wird dabei, dass die EU recht schnell 38 Millionen Euro Soforthilfe an die 6 Nicht-EU-Staaten auf dem Balkan zur Verfügung gestellt hatte. Das weitaus meiste Geld davon, nämlich 15 Millionen, bekam Serbien, um, Achtung, 5 Flugtransporte mit Hilfsgütern aus China zu bezahlen. Aber das wurde kaum erwähnt. Übrigens ebenso wenig wie die medizinische Hilfe aus Russland besonders hervorgehoben wurde, was für Vuk Vuksanović vom Belgrade Center for Security Policy auch etwas über die neue Realität aussagt. In der China in den letzten 5 Jahren Russland als dominanten Partner Serbiens außerhalb der westlichen Welt ersetzt hat. Mein Name ist Dirk Auer. Und das ist die dritte Folge des Podcasts Balkan Gambit. Und in der geht es um den chinesischen Einfluss auf dem Balkan. Vuk Vuksanović hatten wir schon in der letzten Folge kennengelernt, als es um Russlands Einfluss ging. Auch für das Thema China auf dem Balkan ist er ein vielgefragter Gesprächspartner. Für einen Player also, der irgendwie neu und ja, für viele überraschend in die Region gekommen ist und immer noch vielfach unterschätzt wird. In den letzten Jahren aber, sagt Vuksanović, sei China zu einem absolut unverzichtbaren Akteur geworden. Aber das habe nicht sofort begonnen. Es sei ein schrittweiser Prozess gewesen. Auch für das Verhältnis zu China war 2008 ein Schlüsseljahr. Kurze Erinnerung, 2008 erklärte Kosovo, vom Westen unterstützt, seine staatliche Unabhängigkeit von Serbien. Das war einer der Gründe, warum sich das Verhältnis Russlands zum Westen nachhaltig abgekühlt hatte. Auch China hat einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat und erkennt die Unabhängigkeitserklärung Kosovos nicht an. Was aber für den Fall China entscheidender ist, 2008 war auch das Jahr der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Und die damalige serbische Regierung, sagt Vuksanović, sei ziemlich beeindruckt gewesen, dass die chinesische Wirtschaft einfach weiter wuchs, trotz der globalen Krise. Und das habe die serbische Führung dann motiviert, engere Beziehungen zu China aufzubauen. Allerdings, die neue Liebe wurde zunächst nicht in gleichem Umfang von Peking erwidert. Es habe in dieser Periode noch viel mehr Enthusiasmus für die neue Partnerschaft von Seiten Serbiens gegeben als von chinesischer Seite. Aber das sollte sich bald ändern. Und zwar in dem Moment, als Präsident Xi Jinping 2013 die sogenannte One Belt, One Road Initiative bekannt gab. Wörtlich übersetzt, ein Gürtel, eine Straße. Wobei sich der Gürtel auf die Landwege, die Straße auf den Seeweg bezieht. Ein gigantisches Vorhaben. Es geht um den Aus- und Wiederaufbau von Verkehrswegen zwischen Asien und Europa. Im Grunde genommen also um eine Renaissance alter Handelsrouten, weshalb das Projekt auch unter dem Namen Neue Seidenstraße bekannt ist. Pekings Ziel: den schnellen und billigen Transport von Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen. Und da wurde der Balkan dann plötzlich ziemlich interessant. Die Chinesen betrachteten einfach nur die Landkarte. Denn wenn jemand verstehen wolle, sagt Vuksanovic, welche Bedeutung der Balkan für China habe, müsse er eigentlich nur vier Länder verbinden. Griechenland, wo China den Hafen von Piräus besitzt, der schon jetzt wichtig geworden ist für den Weitertransport chinesischer Güter nach Europa. Nördlich von Griechenland liegt Nordmazedonien. Dort werden zwei Autobahnen von chinesischen Firmen gebaut. Dann, weiter oben, kommen Sie nach Serbien, dem größten Land des westlichen Balkans, das die Region mit Zentraleuropa verbindet. So sehe China das. Für China ist der Balkan also vor allem so etwas wie eine Brücke zwischen der westlichen Welt und Asien. Aber, so könnte man sagen, eine Brücke mit zu schmalem Durchgang und etwas marode geworden. Und so ging es also zunächst darum, in Infrastrukturprojekte zu investieren. In Autobahnen, Eisenbahnstrecken und Brücken. 2014 wurde in Belgrad eine neue Brücke über die Donau eingeweiht. Gebaut von der China Road and Bridge Corporation. Im gleichen Jahr wurde der Ausbau der Bahnverbindung von Belgrad nach Budapest beschlossen. Nach Schätzungen des Balkan Investigative Reporting Network sollen es Ende 2021 in der gesamten Balkanregion 135 Projekte gegeben haben, die in irgendeiner Weise mit China verbunden sind. Im Gesamtwert von mindestens 32 Milliarden Euro.
Aus chinesischer Sicht ist diese Seidenstraße im Grunde genommen das geopolitische Flaggschiffprojekt von Präsident Xi Jinping.
Das ist Jens Bastian, Fellow an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Es ist das geoökonomische Infrastrukturprojekt, das kein anderes Land auf der Welt in dieser Größenordnung und mit diesem Zeitrahmen zurzeit anbietet.
Schon 2013 hatte Xi Jinping $1 Billion an Investitionen in Aussicht gestellt. Für die Balkanländer ein echter Gamechanger.
Er hat in verschiedensten Bereichen deutlich gemacht, dass die Seidenstraße ein Projekt ist, wo China auf Länder zugeht, auf auch Anfragen in diesen Ländern zunächst einmal mit Blick auf Infrastruktur reagiert und durchaus auch schneller reagieren kann als andere Infrastrukturprojekte, die im Angebot waren, sei es von der Europäischen Kommission, aus den USA oder zum Beispiel aus Japan.
Das ist das Schlüsselwort. Schneller, weil unbürokratischer, weniger Auflagen. Und da wird es interessant für die Balkanländer.
Da wurde China als Alternative aufgebaut.
Es ist wichtig, diese Dynamik im Auge zu behalten. Denn es ist ja gerade nicht so, dass China wie eine Kolonialmacht von außen auf den Balkan gekommen wäre.
Sondern die politisch, aber auch oft unternehmerisch Verantwortlichen wollten, dass China dort kommt. Das heißt, es gibt, wenn ich mal einen englischen Begriff benutzen kann, Local Agency. Es gibt lokale Türöffner, die sich dafür interessiert haben. Die sagten, wir wünschen diese chinesische Kooperation. Wir wünschen die Anwesenheit Chinas in der Region als Investor.
Und ein solcher Türöffner par excellence ist der serbische Präsident Aleksandar Vučić. Im Herbst 2019 hatte er zum großen Festakt ins Belgrader Sava-Zentrum geladen. Der Anlass: der 70. Jahrestag der Volksrepublik China. Einmal mehr wird an diesem Tag die unverbrüchliche Freundschaft beider Völker beschworen, die wirtschaftlichen Beziehungen, die immer enger würden. Viele werfen uns vor, so Vučić, dass wir in Europa die größten Freunde Chinas sind. Für Serbien aber sei das kein Vorwurf, sondern wie eine Lobeshymne. Herzlich willkommen, liebe chinesischen Freunde, herzlich willkommen in eurem Serbien. Längst hatte China da nicht mehr nur die serbische Infrastruktur im Blick. Eine neue Ära in den serbisch-chinesischen Beziehungen begann 2016, als Präsident Xi Jinping Serbien besuchte. Und dabei die Übernahme des Stahlwerks in Smederevo durch die chinesische Hess Steel Group verkündet wurde. Seitdem werden die serbisch-chinesischen Beziehungen von staatlicher Seite als stählerne Freundschaft gepriesen. 2018 begann der Reifenhersteller Linglong mit dem Bau einer Fabrik in Zrenjanin. Die Gesamtinvestition rund 1 Milliarde US-Dollar. Auch für das hochverschuldete Kupferbergwerk RTB in der ostserbischen Stadt Bor hatte Vučić nach einem Käufer in China gesucht. Er werde ihn anflehen, notfalls auch auf Knien kriechen, so Vučić, das sei kein Problem für ihn. Er werde Xi Jinping anflehen, dass RTB Bor von einer chinesischen Firma übernommen wird. Denn Serbien könne das Unternehmen nicht länger halten. Und Bruder Xi ließ sich auch hier nicht lange bitten. 2018 übernahm die chinesische Zijin Mining Group 63% der Anteile des staatlichen Unternehmens. Aber alle drei Projekte stehen in massiver Kritik, aufgrund von Umweltverschmutzungen und schlechter Arbeitsbedingungen. Und deshalb lohnt es sich, einen Fall etwas genauer anzuschauen. Ich bin also nach Bor gefahren. Bor liegt in Ostserbien, schon fast an der Grenze zu Bulgarien. Rund um die Stadt sieht man über viele Kilometer fast nur Tagebaulöcher und Abraumhalden. Auch Bor selbst mit seinen 35.000 Einwohnern ist kein Schmuckstück. Vom Ortseingang führt eine lange, vierspurige Hauptstraße Richtung Zentrum. Links am Hang stehen in die Jahre gekommene Wohnblöcke. In Jugoslawien war RTB Bor eines der großen Industriegiganten. Und die Menschen in Bor waren stolz, für RTB zu arbeiten. Doch dann in den 1990er Jahren der Niedergang. Die Anlagen konnten nicht modernisiert werden, jahrelange Ungewissheit, bis dann die Chinesen einstiegen. Die Arbeitsplätze wurden gerettet und die Firma Zijin investiert weiter. Sie hat neue Minen erschlossen, die Produktion gesteigert. Und sie hat nicht nur Geld, sondern auch ihre eigenen Arbeiter mitgebracht. 8.000 Chinesen sollen inzwischen in Bor leben, in einer Stadt mit ca. 35.000 Einwohnern. Allerdings braucht man etwas Geduld, bis man auf der Straße jemanden trifft, der ein bisschen Englisch spricht.
What's your name?
My name is Jay.
Jay?
Yes.
Okay. Uh-huh. And you're here since when?
How long? I have been here already 3 years.
3 Jahre ist er schon in Bor, erzählt er. Er möge das Leben in Serbien, alles sei sehr gut.
I enjoy the life here. Everything is very good in Serbia.
How is life different in Serbia from your China?
From China, I think other people got a little bit of rush, but here we relax.
In China seien viele Leute in Hektik, aber hier würden sie sich entspannen. Wir genießen die Arbeit, sagt er, das Leben, einfach alles.
Everything is so good here. We improve a lot.
Und sie würden hier vieles verbessern. Alles sei besser geworden mit Zijin. Die Infrastruktur wurde ausgebaut, neue Straßen. Und die Fabrik sei nun grüner und ökologischer. Aber manchmal ist die Luft hier doch ziemlich dreckig, wende ich ein.
Okay, es gebe manchmal etwas Smog, sagt Jay. Aber wenn man es vergleiche, es sei jetzt alles ganz anders.
It's better now.
It's better now.
Ja, viel besser.
Everything will become better.
Okay, yeah. Let's hope. Thank you very much.
Thank you. Thank you for interviewing me.
Thank you for talking to me.
Okay, thank you.
Tatsächlich hat Bor in Serbien den traurigen Ruf, die Stadt mit der größten Luftverschmutzung zu sein. Eine, die das schon seit Jahren verfolgt, ist
Snežana Šerbula.
Snežana Šerbula.
Profesor sam na tehničkom fakultetu u Boru.
Professorin an der Technischen Fakultät in Bor.
Što se tiče situacije u Boru, uopšte se nikad nije vodilo računa.
Auf Umweltschutz sei hier nie groß geachtet worden, erzählt sie. Aber als im Jahr 2018 das staatliche Unternehmen RTB Bor an die Chinesen verkauft wurde,
najveće zagađenje je bilo 2019.
Sei alles noch viel schlimmer geworden.
Kada je povećala proizvodnju.
Zijin hatte einfach die Produktion gesteigert.
Tu su emitovane.
Dabei seien enorme Mengen an Schwefeldioxid von der Schmelzanlage ausgestoßen worden. Es gab auch ein Problem mit Feinstaubpartikeln, die direkt aus den Bergwerken entweichen und die viele krebserregende Stoffe enthalten, wie
Arsen, Cadmium
und andere Schwermetalle. Und deshalb sei die Krebsrate hier 2,5-mal so hoch wie an anderen Orten in Serbien. Schon Kinder hätten hier Krebs. Einige ihrer Verwandten sind an Krebs gestorben. Auch einige ihrer Studenten. Und das sei das größte Problem in Bor. Gerne wäre ich mit der Firma Zijin in direkten Kontakt getreten. Aber alle meine Anrufe führten ins Leere. Auch meine E-Mails wurden nicht beantwortet. Zijin verweist darauf, dass es einen Großteil der Probleme nur geerbt habe. Auf ihrem YouTube-Kanal wirbt die Firma damit, neue emissionsmindernde Technologien implementiert zu haben. Viele Tonnen Abfall seien neutralisiert, tausende Bäume gepflanzt worden. Und vor allem, es wurde eine neue Schmelze gebaut, mit Filtern auf dem neuesten technologischen Stand. Das Problem der jahrzehntelangen Umweltverschmutzung sei kurz davor gelöst zu werden. Nichts ist gelöst, es wird nur so dargestellt. Das ist Alexander, ein junger Ökoaktivist. Wir stehen vor dem Hauptquartier von Zijin im kommerziellen Zentrum der Stadt, da wo auch der Markt ist. Da, siehst du, ruft er. Und wie um seine Worte zu unterstreichen, wird gerade pechschwarzer Rauch aus einem Schornstein gestoßen. Eine neu asphaltierte Zufahrtsstraße führt zum Firmentor. Dahinter steht eine riesige Plakatwand mit einer Parole auf Serbisch und Chinesisch. Harmonie bringt Wohlstand und eine ausgewogene Entwicklung zwischen Unternehmen, den Beschäftigten und der ganzen Gesellschaft. Hier sieht man, wie offensichtlich ihre Propaganda ist. Und es gibt weitere solche Parolen. Weiter oben an einem Zaun steht, für den Aufbau einer Gesellschaft, in der Mensch und Umwelt in Harmonie existieren. Das sei wirklich lächerlich, schnaubt Alexander. Diese Parolen stünden an einem Ort, an dem buchstäblich alles zerstört sei. Und wie zur Bestätigung wird gerade die nächste Wolke pechschwarzer Rauch herausgeblasen. Siehst du, da wieder. Nonstop wird da etwas rausgepustet. Und dieser Rauch zieht dann weiter Richtung Stadtzentrum. Alexander hat nichts gegen Bergbau, der gibt den Menschen hier schließlich Arbeit, sagt er. Und auch mit den Chinesen hat er kein Problem. Sie sind nicht schuld. Schuld sei der serbische Staat, der das alles erlaube. Das sei das eigentliche Problem. Ein schwacher Rechtsstaat, dessen Regierung sich nicht für die Sorgen der eigenen Bürger interessiert. Meldungen um Meldungen würden sie an die Inspektion schicken. Aber die serbischen Institutionen reagierten einfach nicht. Und dann zögert Alexander kurz, so als ob er fürchtet, seinen Gesprächspartner aus dem Westen vor den Kopf zu stoßen. Ich bin etwas verbittert, sagt er, weil die Reaktion der EU und des Westens insgesamt doch sehr leise sei mit dem Blick auf all das, was hier passiert. Aber immerhin wende ich ein. Es gab doch einen Brief. 26 Abgeordnete des Europäischen Parlaments hatten an den EU-Erweiterungskommissar geschrieben. Besorgt seien sie über die rücksichtslosen Projekte chinesischer Firmen mit zum Teil verheerenden Auswirkungen auf Umwelt und Bevölkerung. Schön und gut, sagt Alexander, aber es gab keine Reaktion aus Deutschland, Schweden oder Frankreich, also aus Ländern, deren Wort innerhalb der EU etwas bedeutet. Deshalb fühlen wir uns hier total verlassen. Unser Staat ist gegen uns. Und auch der Westen reagiert nicht. Und gleichzeitig sorgen sie sich um den chinesischen Einfluss in der Welt. Und dann war ich noch bei Irina Živković. Eine zierliche Frau, Mitte 40, elegant gekleidet. Irina Živković ist Stadtverordnete für die sozialdemokratische Oppositionspartei SSP. Die Gesetze sind eigentlich gut, bestätigt sie. Es gibt Umweltschutzauflagen und Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Aber sie würden nicht durchgesetzt. Es gab Proteste, erst 2015 und dann wieder 2019 und 2020, nachdem sie Gin in die Stadt kam und die Umweltverschmutzung neue Rekordwerte erreichte. Jetzt gäbe es immerhin eine neue Schmelze mit moderneren Filtern. Es gäbe also Hoffnung, dass zumindest das Problem der Luftverschmutzung gelöst werde. Aber die anderen Probleme bleiben. Der Ausverkauf der natürlichen Ressourcen. Dutzende Waggons mit Kupfer und Erzen würden täglich aus Bor ausgeführt. Also reines Rohmaterial. Und die Minensteuer, die die Chinesen dafür zahlen, die sei so niedrig wie sonst nirgends in Europa. Und deckten wahrscheinlich noch nicht einmal die ganzen Schäden ab, die durch den Bergbau entstünden. Und dann haben wir noch einen Präsidenten, empört sich Irina Živković, der das alles auch noch lobt und sagt, Zijin sei der größte Exporteur Serbiens. Und damit nicht genug. Es gäbe noch eine weitere Sache. Dass unsere Gesetze für sie nicht gelten. Wie bitte? Ja, sagt sie. Manchmal streiten die Chinesen untereinander und besonders wenn Alkohol mit im Spiel sei, komme es auch zu Handgreiflichkeiten, zu Verletzten oder Verkehrsunfällen. Aber verhaftet worden sei noch nie jemand. Wenn Irina bei der Polizei nachfragt, zucken sie dort nur mit den Schultern. Diejenigen, die auffällig werden, sagte man ihr, schicken sie einfach zurück nach China. So lösen sie die Probleme. Sie folgen ihren eigenen Gesetzen. Noch ein Beispiel. Die chinesischen Arbeiter hatten einmal protestiert. Genauer gesagt 50 Arbeiter, die den Mut gefunden hatten. Sie klagten über lange Arbeitszeiten, bis zu 14 Stunden am Tag ohne freie Wochenenden, miserable Unterkünfte und schlechtes Essen. Sie haben auch gesagt, wir sind oft durstig.
Često smo žedni.
Durstig. Unter welchen Bedingungen arbeiten diese Leute? Irina Živković hatte das damals im Stadtparlament thematisiert, worauf es hieß, du verteidigst jetzt Chinesen? Aber Leute, habe sie geantwortet, das ist unsere Zukunft.
Naših ljudi, naših radnika.
Die Zukunft auch unserer Arbeiter.
Ukoliko se oni prema svojim radnicima tako ponašaju,
wenn sich Zijin schon so gegenüber ihren eigenen Leuten verhält. Die chinesischen Arbeiter hatten außerdem geklagt, dass es ihnen nicht gestattet sei, in die Stadt zu gehen. Andernfalls drohten Lohnabzüge. Nur über WhatsApp war es serbischen Journalisten damals gelungen, Kontakt zu den Protestierenden herzustellen. Es gibt also jene, die in der Stadt wohnen, Arbeiter in höheren Positionen, Ingenieure etwa. Und es gibt jene, die auf dem Firmengelände in Containern untergebracht sind und ihnen ist es nicht erlaubt, in die Stadt zu gehen. Ein Skandal sei das, empört sich Irina Živković. Du darfst dich nicht frei bewegen in diesem Staat. Meinetwegen, wenn sie so leben in China, schimpft sie. Aber das sei hier doch der serbische Staat. Und der halte keine Sklaven. Kann das alles wirklich sein? Zurück in Belgrad frage ich bei Maja Bjelos nach, Expertin für internationale Beziehungen und Mitautorin einer Studie über Bor. Sie bestätigt im Prinzip alles, was mir die Menschen dort erzählt haben. Leider hätten sie erst sehr spät erkannt, dass Serbien den Chinesen das Recht auf Exterritorialität eingeräumt habe. Was auf ein Abkommen von 2018 zurückgeht, das serbische Gesetze für chinesische Arbeiter praktisch außer Kraft setzt. Stattdessen beanspruche China die Gerichtsbarkeit über seine Bürger, und zwar auf serbischem Territorium, was ziemlich schockierend sei. Es habe auch Todesfälle von Arbeitern gegeben, erzählt Maja Bjelos weiter. Auch hier hätten weder Polizei noch Staatsanwaltschaft ermittelt. Es gäbe noch nicht einmal Informationen, was mit den Körpern der Menschen passiert sei. Aber der Staat kümmere sich ja auch noch nicht einmal um gesetzliche Bestimmungen, auf die er Anspruch hat. Also dass etwa kontrolliert würde, was überhaupt abgebaut und exportiert wird. Oder dass die Chinesen beim Abbau des Erzes auch Gold gewinnen. Und Gold eigentlich überhaupt nicht aus Serbien ausgeführt werden darf. Ja, bestätigt Maja Bjelos, die Leute hätten wirklich den Eindruck, in einer kolonialen Welt zu leben, weil sich das Unternehmen so verhält, als sei es der Besitzer von allem. Beängstigend sei das, auch in einem breiteren Kontext. Nämlich ein Wirtschaftsmodell, das auf der brutalen Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitern aufbaut. Kurz, eine Art Raubtierkapitalismus. Wo die Bürger erkennen müssten, dass es zwischen ihnen und den ausländischen Unternehmen nichts und niemanden mehr gibt, der sie schützen könnte. Wenn aber Gesetze für Investoren einfach ausgesetzt werden können, dann führe das nicht nur zu ökologischen und gesundheitlichen Problemen, sondern letztlich auch zum Zusammenbruch von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ungeachtet dessen geht in Serbien die China-Verehrung weiter. Inzwischen hat Vučić sogar ein wenig Chinesisch gelernt, wie er auf seinem Instagram-Kanal unter Beweis stellte.
Wow, Jun Sin Gansie, Xi Jinping, Zhu Xi Di.
Und das war unfreiwillig so komisch, dass im Internet die ersten Remixe nicht lange auf sich warten ließen. Derweil weitet sich die serbisch-chinesische Partnerschaft auf immer weitere Bereiche aus. Bei der Digitalisierung ist der chinesische Konzern Huawei tonangebend. Belgrad etwa wird mit Kameras und Gesichtserkennungssoftware zur Smart City. Auch die militärische Zusammenarbeit wird intensiviert. Serbien kauft chinesische Drohnen- und Luftabwehrraketensysteme. Es ist das erste Geschäft dieser Art für die chinesische Rüstungsindustrie in Europa. Irgendwie folgerichtig und sinnbildlich war dann auch die Abwesenheit Vučić bei einem Treffen der Balkanländer mit EU-Vertretern im Oktober 2023. In Tirana sollte es eigentlich um die Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit gehen, die auch eine Voraussetzung für die weitere Annäherung der Region zur EU ist. Und Vučić war zur gleichen Zeit in Peking, um ein Freihandelsabkommen mit China zu unterzeichnen. was übrigens im direkten Widerspruch zu Serbiens weiterer EU-Annäherung steht.
Wir müssen auch vor dem EU-Beitritt leben, erklärt er darauf angesprochen Reportern in Peking.
Im Mai 2024 revanchierte sich Xi Jinping dann mit einem Besuch in Serbien. Der chinesische Auslandssender CGTN übertrug live. Laut serbischer Zentralbank war China mittlerweile zum größten Einzelinvestor aufgestiegen. Nur die EU als Staatenverbund rangiert noch vor China. Während des Besuchs sollten weitere Kooperationsabkommen unterzeichnet werden. Eine 400-köpfige Delegation hatte Xi Jinping dafür mitgebracht. Nur der Himmel sei die Grenze für die serbisch-chinesische Zusammenarbeit, rief Vucic einer jubelnden Menge zu, die sich vor dem Palast Serbiens versammelt hatte. Es sind Mitarbeiter staatlicher Betriebe, die mit Dutzenden Bussen aus dem ganzen Land herbeigekarrt wurden. Und er habe ihm, Xi Jinping, gesagt, dass er sicherlich über all Respekt erfahre, aber eine solche Liebe, eine solche Hochachtung, die bekomme er wohl nur in Serbien. Es lebe die stählerne Freundschaft des serbischen und chinesischen Volkes.
Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Hvala vam, dragi ljudi, još jedan put. Hvala. Hvala i još jedan najveći aplauz za predsjednika Narodne Republike Kine, ako mogu da zavrnu.
Kurz vor dem Besuch hatte CGTN ein Interview mit Vucic ausgestrahlt, bei dem auch an den letzten Besuch im Jahr 2016 erinnert wurde.
I still remember almost every single detail from his great visit.
Zusammen mit Xi Jinping hatte Vucic damals auch das marode Stahlwerk in Smederevo besucht.
Because we were losing huge amounts of money.
Eine ganz ähnliche Geschichte wie mit dem Kupferbergwerk in Bor. Seit Jahren sollte der Staatsbetrieb privatisiert werden, bis dahin ohne Erfolg.
Our brother Xi Jinping promised to people that he would have resolved this issue and.
Und Xi Jinping hat das Problem gelöst. Die chinesische He-Steel Group stieg ein, die serbischen Arbeitsplätze waren gerettet.
Just recently, 30 Serbian employees from the HBIS Group Smederevo Steel Plant wrote a letter to President Xi Jinping.
Und die Stahlarbeiter seien so dankbar gewesen, dass sie Xi Jinping einen Brief schrieben.
President Xi replied to them.
Und der habe tatsächlich geantwortet.
I was very happy because.
Er könne es kaum glauben, sagte einer der Arbeiter in die Kamera. Der Präsident von China habe tatsächlich ihren Brief gelesen. Ein Brief von einfachen Stahlarbeitern. Und ein anderer fügt hinzu, die Leute hätten gesehen, es gäbe wieder eine Zukunft. Alle seien glücklich. Zeit für ein Resümee. Und für die Frage, was die chinesischen Großinvestitionen dem serbischen Staat nun tatsächlich bringen. Offiziell ist von einer Win-Win-Situation die Rede. Und ja, sagt Vukvuksanovic, die Industrieanlagen wurden gerettet und damit auch die Arbeitsplätze. Und nicht nur das. In Bor etwa würden Gehälter gezahlt, wie sie dort seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurden. Das Beschäftigungsproblem wurde also gelöst. Und die serbische Regierung könne auf die guten Wirtschaftsdaten verweisen. Aber jetzt kommt noch ein Aber.
Ali isto tako postoje oni rizici i minusi kada je u pitanju saradnja sa Kinom.
Denn es gäbe eben auch Nachteile und Risiken, wenn es um die Zusammenarbeit mit China geht.
Und diese würden hauptsächlich bestimmte Standards betreffen, wie etwa
neadäquate ökologische Standards,
unzureichende Umweltstandards,
neadäquate poštovanje radnih prava,
unzureichende Einhaltung von Arbeitsrechten,
neadäquate poštovanje principa vladavine prava i transparentnosti,
unzureichende Einhaltung von Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und Transparenz,
koji se najčešće rade bez tendera sa tajnim ugovorima.
Da es sich in der Regel um Projekte handelt, die ohne Ausschreibung und mit geheimen Verträgen durchgeführt werden. Zusammengefasst, kurz- und mittelfristige Vorteile,
dugoročne neizvesnosti i dugoročni rizici.
Langfristige Unsicherheiten und Risiken.
To je najbolji način da se sumira.
Und das gilt sogar unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Chinesische Kredite sind für die Regierungen der Balkanländer zwar zunächst sehr attraktiv, sie sind leicht zu bekommen, ohne langwierige Machbarkeitsstudien oder Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die Schattenseite, und darauf weist Jens Bastian hin, die Empfänger könnten sich leicht übernehmen, das heißt in eine Schuldenfalle geraten, und damit in einer Abhängigkeit von Peking.
Ein Beispiel für die Region Südosteuropas ist zum Beispiel das unsägliche Brücken- und Tunnelprojekt in Montenegro.
Montenegro, das kleinste Balkanland mit gerade einmal 600.000 Einwohnern. Die Perle der Adria. Wunderschöne Küste, wilde Berglandschaft. Aber aus Sicht der Regierung fehlte noch etwas. Etwas, was alle anderen Länder auch haben. Eine Autobahn.
Zunächst einmal, wer mit dem Land etwas vertraut ist und seinen geologischen Bedingungen, dort über mehrere Berge hinweg eine entsprechende Autobahninfrastruktur neuer Art zu bauen, ist zunächst mal eine enorme geologische und geografische Herausforderung.
167 Kilometer lang sollte sie werden. 1000 Meter Höhenunterschied überwinden, über 40 Brücken und durch 90 Tunnel führen. Westliche Geldgeber hatten deshalb abgewinkt. Viel zu teuer und deshalb unwirtschaftlich. Aber die montenegrinische Regierung ließ sich nicht beirren. 2014 wurde ein Kredit bei der chinesischen Staatsbank Exim aufgenommen. In Höhe von fast 1 Milliarde Euro. Und da ging es erstmal nur um das erste Teilstück von 41 Kilometer Länge.
Dann ist an diesem Projekt erstmals für viele erkennbar gewesen, dass hier ein Land sich in einer Weise verschuldet hat gegenüber China, dass es am Ende dann nicht mehr in der Lage war, die entsprechenden Kreditkonditionen mit China zu erfüllen.
2021 musste Montenegro mit der Rückzahlung des Kredits beginnen. Doch damit gab es Probleme. Gerüchte machten die Runde, dass China bei einem Zahlungsausfall den Zugriff auf den Adria-Hafen bar bekommen könnte.
Da wurde dann auf einmal erkennbar, müssen Dritte helfen.
In der Not wandte sich Montenegro an die EU. Aber
die Europäische Kommission hat dies verweigert.
Zu groß war die Sorge, potenzielle Nachahmer zu ermutigen, wenn klar würde, dass bei Zahlungsschwierigkeiten notfalls die EU einspringen würde.
Am Ende wurde der Kredit für die Finanzierung dieses Autobahnprojekts umgeschuldet mit Hilfe von privaten Banken aus den USA und Deutschland. Das heißt, hier sind Abhängigkeitsverhältnisse erkennbar geworden, die in hohem Maße dann dazu geführt haben, ist hier ein Land in einer Weise im Grunde genommen gebunden, dass sie aus den Verpflichtungen nicht mehr herauskommen.
Aber selbst wenn alles gut läuft, bei fast allen chinesischen Projekten auf dem Balkan lässt sich Peking vertraglich zusichern, dass die Bauarbeiten von chinesischen Unternehmen, chinesischen Arbeitern und sogar mit chinesischen Baumaterialien durchgeführt werden. Der Nutzen für lokale Unternehmen ist begrenzt. Insofern, resümiert Jens Bastian, gäbe es sicherlich Infrastrukturprojekte,
wo man durchaus sagen kann, ja, das wird dazu führen, dass zum Beispiel Transportinfrastruktur verbessert worden ist. Aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass der Mehrwert für die lokale Ökonomie oft eher beschränkt ist. Deswegen wäre ich vorsichtig mit Win-Win.
Um zu verstehen, warum viele Politiker der Region dennoch so uneingeschränkt begeistert sind, hilft es vielleicht, die Frage etwas anders zu stellen.
Who is it profiting? Who is it profiting within the state?
Wer profitiert? Das ist Tena Prelec, die in der nächsten Folge noch ausführlicher zu hören sein wird. Und so gefragt werde deutlich, dass vielleicht nicht der ganze Staat, die ganze Bevölkerung profitiert, sondern vielleicht ja nur ein Teil des Staates und der Bevölkerung, nämlich jene, die das Regime unterstützen und davon profitieren. Das war die dritte Folge von Balkan Gambit, einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Zu finden ist der Podcast auf der Webseite bpb.de, aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge geht es zunächst um den türkischen Einfluss auf den Balkan, dann um die arabischen Staaten und schließlich frage ich mich, warum kulturelle Differenzen eigentlich kaum eine Rolle spielen, wenn es um Beziehungen zwischen autokratischen Staaten geht. Mein Name ist Dirk Auer. Vielen Dank fürs Zuhören.